Nun schauen Sie doch mal hier. Eine typische Weinstube, wie es sie zu Hunderten gibt. Was diese Weinstube in Kassel mit Hubertus Meyer-Burckhardt zu tun hat, warum seine Großmutter im hohen Alter noch in den Beiwagen eines Motorrades stieg, was er von ihr fürs Leben lernen durfte. Hubertus wird uns von diesen wunderbaren Menschen erzählen und vorweg schon so viel, um es in Worten zu sagen, die ihr wahrscheinlich gefallen hätten. Das war eine Jute, wa? Geht gleich los.
Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen wunderschönen guten Abend. Ganz herzlich willkommen zu Das. Wir sind wie immer live aus Norddeutschland. Sie kennen ihn als Gastgeber der NDR Talkshow. Aus Reportagen und Dokumentationen im NDR. Er gehört zum NDR wie das Watt zur Nordsee oder die Berge zum Harz. Jetzt hat er eine Doku über das sehr ambivalente Jahrzehnt nach Kriegsende gemacht und verrät uns außerdem, unabhängig davon, heute Dinge, die wir von ihm und seiner Großmutter noch gar nicht wussten. Hubertus Meyer-Burckhardt. Lieber Hubertus, ich freue mich sehr.
Danke für die sorgsam gewählten Worte, lieber Hinnerk.
Das ist doch selbstverständlich.
Also, ich hätte dir doch stundenlang zuhören können.
Und vor allen Dingen kann ich dir heute stundenlang zuhören, weil das sind ja Dinge, die wir bisher von dir noch gar nicht wussten.
Ja.
Über deine Großmutter, das ist sehr interessant. Kommen wir später zu, auch zu der Doku. Was ich aber schon weiß, dass du seitdem du 17 bist, sammelst du Zitate und Sprüche.
Ja.
Schreibst du das auch richtig so auf?
Ja, aber nicht, um damit irgendwie zu brillieren bei irgendwelchen Reden, sondern weil ich denke, das ist ja ein Gedanke. Wenn ein besonders gutes Zitat, da steht ja ein genialer, im Idealfall genialer Gedanke dahinter. Mhm. Und das bewahre ich dann auf in so einem kleinen Büchlein, was immer noch existiert, wie ein Edelstein, wie einen sprachlichen Edelstein.
Da kann man immer mal reinschlagen, kann man gucken und sagen, Mensch, zu welcher Situation würde was vielleicht auch passen?
Stimmt. Und vor allen Dingen habe ich vor 20 Jahren ganz andere Sachen reingeschrieben, gefielen mir ganz andere Sachen als heute. Und das ist ja auch spannend. Man sieht daran, dass man eben auch ein bisschen älter geworden ist.
Welcher Spruch, welches Zitat, was auch immer, fällt dir spontan ein zu deinem Gemütszustand heute, wie du jetzt in diesem Moment live gerade auf dem roten Sofa sitzt?
Da greife ich auf meine wunderbare Mutter zurück, die den wunderbaren Satz gesagt hat, glücklich sein ist eine Entscheidung. Punkt. Das gilt nicht für jede Situation im Leben, aber doch für 90% der Situationen gilt es aus meiner Sicht. Glücklich sein ist eine Entscheidung.
Das gilt auch schon morgens fürs Aufwachen.
Dass du gesund aufwachst, dass du ein Dach über dem Kopf hast, dass du, also ich finde, wir haben so viel Anlass zur Dankbarkeit, wenn man in einem hoffentlich immer friedlichen Europa leben darf, in dieser Vielvölkerfamilie. Ich könnte mich jeden Morgen vor Glück kneifen, dass ich Europäer bin und bin sehr glücklich darüber.
Wie ist es dazu gekommen, dass du Probleme und Stress aus deinem Wortschatz gestrichen hast?
Weil darin keine Perspektive ist. Wenn ich jetzt sage, ich habe Stress, was heißt das? Ja, ich meine, ich habe sowieso ganz gern ein gewisses Lebenstempo. Ja? Ich habe 5-mal die Stadt gewechselt, ich habe Arbeitgeber gewechselt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn meine Geschichte hier an diesem Ort oder an dieser Stelle zu Ende erzählt ist, dann reise ich weiter. Ja? Fand ich ganz romantisch auch. Und ich mag das Wort Stress nicht. Und ich mag das Wort Problem schon gleich überhaupt nicht. Ich ersetze es durch das Wort Herausforderung. Ja, da hast du gleich eine Perspektive.
Ja, natürlich. Dann hast du was zu tun.
Dann überlegst du dir was. Ja, wie kannst du der Sache gerecht werden? Und ich finde auch, Herausforderungen mobilisieren deine Fantasie. Und ich habe auch nie nach Sicherheit gesucht oder das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt meiner Großmutter gewesen, die immer gesagt hat, Junge, geh in die Freiheit, sei dankbar für das, was du hast und sag den Menschen auch mal die Wahrheit und kassiere aber dennoch auch
eine Watschen vielleicht,
aber
es währt länger.
Sag, was ist, steht, wenn man den Spiegel besucht. Und das war so ein ganz berühmter Satz von Rudolf Augstein. Der steht am Empfang. Sag, was ist. Ja, ich finde das mal ganz, ganz wichtig. Und sie hat auch immer gesagt, sei unvernünftig.
Das finde ich hervorragend.
Sei unvernünftig.
Hervorragend.
Ja, das Leben ist langweilig, wenn du auf Sicherheit gehst und nur Vernunft feierst. Also man muss auch mal.
Ich weiß, ich überlege gerade.
Wann warst du das letzte Mal?
Nee, ich überlege gerade. Das ist ja eine typisch deutsche Charaktereigenschaft, das Vernünftige. Es wird uns zumindest immer so nachgesagt. Ne?
Ja.
Aber es ist so schön, wenn man als Deutscher auch mal unvernünftig ist.
Ja, mein Gott, also du erinnerst dich doch, wenn du eines Tages mit 97,5 auf dem Sterbebett liegst, dann erinnerst du dich doch wahrscheinlich daran, wo du mal über die Stränge geschlagen bist. Ja, es gibt das schöne jüdische Wort, das da heißt, noch keiner hat je auf dem Sterbebett gesagt, ach, hätte ich doch mehr gearbeitet. So, weißt du, also es ist doch, du erinnerst dich doch an die kleinen Fluchten, die du hattest, an auch, wofür man sich mal entschuldigen musste und so weiter. Also insofern, ich bin ein, ich denke, wenn ich an meine Großmutter denke, denke ich, sie war so die hohe Priesterin der Unvernunft. Und das war für mich eine wunderbare Lehrmeisterin, das Leben auch zu feiern und es nicht nur zu bewältigen, sondern das Leben zu feiern.
Ein herrlich unvernünftiger Hubertus Meyer-Burckhardt.
Ich bin
heute Abend auf dem roten Sofa. Ja. Ich freue mich sehr auf unsere gemeinsame Dreiviertelstunde, die wir jetzt gleich haben. Genau. Talkshow-Gastgeber, Journalist, Mensch. Hubertus Meyer-Burckhardt heute Abend auf dem roten Sofa. Wir haben viel zu besprechen. Packen wir es an. Und vorher steht über die aktuellen Themen, die dich gerade bewegen, ein kleines Porträt von Ariane Peters.
Lieber Peter, du hast eben gesagt, Barbara hat die Frage nicht deutlich gestellt. Das heißt, das Alter schlägt zu, du hörst schlechter.
Nein.
Das darf sich nur einer erlauben. Hubertus Meyer-Burckhardt, schlagfertiger und unterhaltsamer Gastgeber der NDR Talkshow. Mal steckt er ein, mal teilt er aus.
Wir kannten noch Woodstock, bei uns ging es noch drunter und drüber. Und dann kommt der Junge, Tonja, das ist falsch.
In Kassel nimmt sein Leben Fahrt auf. 1956 geboren, geprägt von Oma und Mutter, führt sein Weg ans Theater, später in die Werbung, dann in den Vorstand von Axel Springer und schließlich ins Filmgeschäft mit dem richtigen Riecher für gute Stoffe.
Die Rede ist von Frauengold. Ein besonderes Getränk, das 1953 auf den deutschen Markt kam.
Für den NDR blickt er nun als Moderator mit uns in die 50er Jahre und behält dabei als Zeitreisender den Blick für die skurrilen Dinge des Lebens.
Dann können wir ja anfangen.
Nichts lieber als das. Lautstärke auf Anschlag und hoch die Gläser mit Hubertus Meyer-Burckhardt.
Dieses Röhrenradiogerät da eben gerade am Ende, kenne ich auch noch von meiner Oma, von meinen Eltern, hatten die alle noch da irgendwo stehen. Ne?
Ich habe neulich dran gedacht, meine Mutter hatte einen Schallplattenspieler, aber der ging nur für Singles, für die Kleinen.
Mhm. Und wenn 45er Umdrehung.
Ja, pass auf, und wenn die dann fertig war, die Single, dann wurde der so rausgespuckt.
Ja.
Ja, und da musste sich aber so hinstellen, dass das nicht übers Parkett flog. Also ja, gut, die Technik.
Eben gerade kam ein Begriff, Frauengold.
Ja.
Da sind wir bei deiner aktuellen Dokumentation, Frauengold. Was ist das? Was hat es damit auf sich mit diesem Getränk?
Das war, glaube ich, also jetzt ist eine geradezu pharmazeutische Frage, die du am Beginn des Gesprächs stellst. Was nun genau bei Frauengold drin war, ich glaube, es war so eine Mischung aus, dass die Dame nicht...
So ein Einreibewasser eigentlich, ne?
Das war kein Einreibewasser, ich glaube, es war Tingelingeling.
Okay.
Also das war, nein, also Frauengold ging, glaube ich, mehr... Also wahrscheinlich werden jetzt viele pensionierte Studienräte schreiben und sagen, nein, es war zum Einreiben, aber ich bin sicher, es war eigentlich eher zum Trinken. Nein, es war ja eine Zeit... Das hat ja dieser Film von Ulf Thomas in wunderbarer Weise herausgearbeitet, wo einfach wahnsinnig viele Schicksale aufeinandertrafen. Traurige Schicksale, euphorische Schicksale. Es kamen Soldaten aus dem Krieg zurück als Verlierer in den Norden und mussten unter Umständen feststellen, dass ihre Ehefrau einen neuen Mann hat. Vielleicht sogar ein Amerikaner, der in einer wunderbaren Uniform als Sieger dastand. Menschen, die gegen Hitler ihr Leben riskiert haben, mussten erleben, dass sie als Verräter tituliert wurden. Sieger, Verlierer, es stand alles ganz dicht beieinander. Und das hat dieser Film, das ist ein Film eigentlich über große Emotionen. Ja, als ich den Film das erste Mal am Schneidetisch gesehen habe, da habe ich wirklich mit den Tränen gekämpft, obwohl ich nicht nah am Wasser gebaut bin. Weil der Film eben einfach diese Emotionen in eine gewisse Parallelität stellt, so wie wir es heute, Gott sei Dank, in Friedenszeiten nicht mehr kennen.
Es ist eine Zeit, die ein wenig auch verdrängt wurde. weil es kamen Probleme innerhalb von Familien auf, es kam eine Verarbeitung auf und das wurde alles verdrängt, weil alle wollten ja irgendwie doch mehr nach vorne, oder?
Naja, das ist ja das, was das Ausland auch ein bisschen mit Skepsis verfolgt hat, dass die Menschen, die wenige Jahre vorher noch euphorisch Adolf Hitler gefeiert haben, waren wenige Jahre später die absoluten Demokraten. Und das hat eine gute Seite, weil ich finde, die Demokratie ist immer noch die wunderbarste Staatsform, die es gibt, mit Abstand. Ich wüsste keine bessere. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich ein Defizit an Glaubwürdigkeit. Ja? Wenn wir beide befreundet sind und ich sehe dich noch vor 5 Jahren so machen und 5 Jahre später kannst du dich daran nicht mehr erinnern, würde ich auch sagen, Hinnerk, hallo.
Hallo, da war doch mal was. Ne?
Und ich glaube, dass... Es gibt diese wunderbare Margarete Mitscherlich, die mal ein Buch geschrieben hat, das heißt Die Unfähigkeit zu trauern. Ich glaube, es ist gar nicht so der entscheidende Punkt, dass wir uns heute noch schuldig fühlen, weil wir eine persönliche Schuld in unserer Generation gar nicht mehr auf uns
unsere
haben.
Unsere Generation?
Nicht mehr, aber die dort porträtiert werden, natürlich. Und es ist natürlich gerade, was man Juden angetan hat, was man Sozialisten angetan hat, was man Katholiken angetan hat, das ist auch nicht wieder gut zu machen. Ich finde immer, dieser Satz der Wiedergutmachung ist so irreführend, weil das, was da an Leid in millionenfacher Dimension an Leid verursacht wurde, kannst du nie wieder gut machen. Du kannst es nur mit einer gewissen Trauer zur Kenntnis nehmen und du kannst vor allen Dingen,
es kann mahnen,
dafür sorgen, genau, dass sowas nie wieder passiert.
Wir schauen uns mal einen kurzen Ausschnitt an. Es geht um das Doku-Drama von Petticoat bis Kriegsheimkehrer am 8. Mai 2015 hier im NDR. Schauen Sie mal.
Zwei Brüder. Nach 14 Jahren sehen sie sich wieder. Der eine war Soldat, der andere nicht. Dieser Film erzählt die Geschichte einer norddeutschen Familie. Nach der Kapitulation im Mai 1945 hat sich auch ihr Leben radikal verändert. Der Krieg hinterließ überall im Land seine Spuren.
In Deutschland. Was sind schon 10 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, wenn die Erinnerung vieler Deutscher noch so präsent ist? Das Trauma des verschuldeten und verloren gegangenen Krieges. Und dann ist da noch der Umgang mit der persönlichen und der kollektiven Schuld. Auch norddeutsche Väter brachten Tod und Verwüstung. Aber als sie heimkehrten, waren auch sie verwundet an Körper und Seele.
Ich finde, das ist ein ganz schöner Satz, den du da eben gesprochen hast. Eben auch dieses Verwundetsein an Körper und Seele und vorher Leid zugefügt zu haben. Opfer auch irgendwo eines Systems, einer Verführung gewesen zu sein. Damit klarzukommen, das ist nicht so ganz einfach.
Naja, vor allen Dingen, also ich habe selber einen Vater gehabt, der ein schweres Kriegstrauma hatte. Und auch, ich habe das ja verschiedentlich auch gesagt, und zur Gewalt neigte, wenn es nicht gleich so funktionierte, wie er sich das vorgestellt hat. Und natürlich gab es damals in den 50er, 60er Jahren keine Therapeuten, wo man ein Bewusstsein hatte. Wenn du das erlebt hast, brauchst du eine Therapie. Das gab es nicht. Es gibt ja den schönen Satz, den ich sehr, sehr liebe: Wenn mehr Menschen Therapie machen würden, müssten weniger Menschen Therapie machen.
Ja.
Also sprich, wenn die Macht hätten, haben, sich therapeutisch begleiten ließen, wäre das Leben einfacher. Nein, aber ich glaube, das Allerschlimmste ist, dass diese ganze Situation keine Gewinner gekannt hat. Ja? Die Männer kamen zurück und haben ihre Frau verloren. Die Frau hatte sich neu verliebt. Menschen haben ihre Heimat verloren. Aber ich mache jetzt hier eine elegante Brücke zu meiner Großmutter, die immer gesagt hat, die auch ihre Heimat verloren hat, Wittenberg, die immer in ihrem breiten Berlinerisch gesagt hat: Kleiner, wir haben den Krieg angefangen. Ja? Das waren nicht die anderen. Wir haben den angefangen und jetzt müssen wir die Suppe auslöffeln. Wa? Also immer, wenn die Heimatvertriebenen kamen, hat meine Großmutter den Fernseher ausgestellt, weil sie gesagt hat, wer jetzt auch noch Selbstmitleid, das geht nicht.
Mhm.
Und recht hat sie.
Interessant finde ich auch noch, dass, wo du auch gerade Wittenberg sagst, diese unterschiedliche Entwicklung in Ost und West.
Ja.
Das ist ja dieses Jahrzehnt nach dem Krieg. Da wurden ja Weichen vollkommen konträr gestellt.
Ja, und dann kam im Westen, glaube ich, etwas dazu, was im Osten nicht so stattfinden durfte. Die Amerikanisierung habe ich als extrem positiv empfunden. Ja? Mhm. Denn es kam, Woodstock war das große Konzert 1969 oder 68 und der Film kam, glaube ich, 1970 nach Amerika. Es gab Jimmy Carter, es gab Bob Dylan, es gab Janis Joplin, es gab Jimi Hendrix. Das stand ja für neues Amerika. Und natürlich war bei uns auch viel Party, weil es kamen drei Faktoren zusammen. Das erste war nie wieder Auschwitz. Also jedem war klar, wir leben jetzt in Frieden, das darf nie wieder passieren. Antisemitismus darf nie wieder passieren. Es war also ein großes politisches Bewusstsein. Der zweite Punkt war die Erfindung der elektronisch verstärkten Musik, sprich Rock'n'Roll. Das war aber im Grunde eine sexuelle Musik. Wenn du die ersten
das war Aufbruch.
Oh, und ja, dann klar. Die Erfindung der Pille. Und Pille, Rock'n'Roll. Und dieses politische Bewusstsein, wir müssen jetzt eine andere Form von Gesellschaft bauen, das machte diese ganze Zeit zu einem Labor. Mhm. Und ich bin sehr dankbar, ich bin ein bisschen zu jung, ich bin froh, noch mal für irgendwas zu jung
bitte
zu sein.
Bitte 50er-Jahrgang, ne? Kann man,
nein, ne? Aber als Woodstock war, war ich halt 12, ja? Ja. Als das Konzert stattfand dabei in New York. Aber ich habe noch diese Nachwehen erlebt und das war einfach eine... Es war eine tolle Zeit mit voller Unvernunft und Enthusiasmus und Rock'n'Roll und Stones und es war herrlich.
8. Mai, das Dokudrama hier im NDR Fernsehen, 20.15 Uhr.
Toller Film, muss ich wirklich
sagen. Zwischen Petticoat und Kriegsheimkehren. Wirklich.
Tom Keune.
Ja, Sven Martinek ist auch mit dabei.
Sven Martinek, Ralf König.
Toll.
Also ganz toller Film.
Toll. Also, ankreuzen im Kalender. Ermordet in den letzten Kriegstagen. 20 Kinder wurden vor 80 Jahren im Schulgebäude am Bullenhuser Damm von der SS getötet. Darunter auch ein Junge aus Neapel, dessen Cousinen selber Auschwitz überlebt haben. Marion Püning hat sich mit den beiden Cousinen getroffen.
Da sind wir alle drei. Wir sitzen gegenüber von dem Haus, wo wir in Fiume lebten. Das ist ein Foto, das mir uns sehr gefällt. Wir sind hier zufrieden. Wir sind glücklich. Und das Foto da von Sergio, das war genau an seinem Geburtstag. Zu Sergios 80. Todestag sind seine Cousinen Andra und Tatjana Bucci nach Hamburg gereist. Sergio war 7, als er und 19 weitere Kinder in der Schule am Bullenhuser Damm in Hamburg von den Nationalsozialisten ermordet wurden. An dem Ort heute eine Gedenkstätte, die an die Kinder erinnert, die zuvor im KZ Neuengamme für grausame medizinische Experimente missbraucht wurden. Der dokumentarische Spielfilm Nazi-Jäger erzählt die Geschichte der 3 italienischen Kinder. Andra und Tatjana Bucci überlebten das Grauen von Auschwitz.
Wie habt ihr wieder Kontakt zu den Eltern bekommen?
Unsere Eltern haben uns gefunden.
Unsere Mama kam auf die Idee, ein Foto ins Heim zu schicken. Wir riefen uns ins Büro und die Heimleiterin Alice zeigte uns das Foto und fragte, kennt ihr diese Person? Und wir sagten sofort, ja, das sind Mama und Papa.
Du bist Tatjana?
Andra und Tati kamen im Alter von 4 und 6 Jahren gemeinsam mit Sergio ins Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. In der Doku lernen sie ihre Darsteller kennen. Als das Mädchen sich vorgestellt und gesagt hat, hallo, ich bin Andra, jetzt muss ich weinen. Das hat mich unglaublich bewegt. Das war, als würde ich selbst dort stehen.
Die Geschichte von Sergio ist am schwersten zu erzählen, weil er nicht zurückgekommen ist. Wir hatten das Glück, heimzukehren, hier zu sein, uns zu erinnern. Wir sprechen jetzt mit euch und ich habe außerordentliches Glück gehabt.
Seit den 90er Jahren erzählen die beiden Zeitzeuginnen, was ihnen widerfahren ist. In Italien gibt es sogar einen Zeichentrickfilm über die Großmütter. Oft werden sie von Kindern angesprochen.
Mama und Papa, ihr müsst euch die unbedingt anhören. Also die Kinder bringen ihre Eltern dazu, sich mit der Geschichte zu beschäftigen. Nicole Materne engagiert sich seit mehr als 20 Jahren ehrenamtlich für die Vereinigung Kinder vom Bullenhuser Damm.
Finde ich auch immer wichtig, das jungen Leuten zu sagen. Ja, das ist schwer, aber wenn du da durchgehst, dann hat es etwas Bereicherndes.
Andra und Tatjana Bucci erinnern an ihren Cousin Sergio De Simone im Rosengarten der Gedenkstätte. Was hätten sie ihm gerne gesagt?
Dass er für immer in unseren Herzen lebt.
Es tut mir leid. Es wäre so schön gewesen, wenn wir drei zusammen heimgekehrt wären.
Der Bullenhuser Damm, die Gedenkfeier, findet morgen ab 11 Uhr im Thalia-Theater statt. Morgen ab 11 Uhr im Thalia-Theater Hamburg, die Gedenkfeier, Bullenhuser Damm. Hubertus, deine Großmutter, wie hat die den Krieg, und es war ja nicht nur einer.
Zwei.
Wie hat sie den Jahrgang 98, wie hat sie den überlebt, mit welchen Spuren?
Also, es ist ganz schwierig, das so aufrichtig zu beantworten, wenn man Enkel ist. Man spürt ja, ich bin jetzt so alt, wie meine Großmutter damals war, als ich ihr Enkel gewesen bin. Ja, das ist, und mein Eindruck ist, dass ihre Lebensfreude geradezu eine Dimension erreichte, die für viele, die mit ihr zusammenlebten, etwas schwer zu verkraften war. Weil sie sagte, ich habe jetzt zwei Weltkriege überlebt. Ich habe den Hitlerfaschismus überlebt. Er hat immer gesagt, ich habe das Arschloch Hitler überlebt. Sie hat die Wirtschaftskrise überlebt. Ich meine, und der Wiederaufbau der Bundesrepublik dauert ja auch noch mal 10 Jahre nach 45. Und sie hatte einen solchen, sie hat immer gesagt, Kleiner, wenn ich nicht jetzt anfange zu leben, wann denn dann?
Ich finde, du hast das sehr schön in dem Titel zusammengefasst.
Die Sonne scheint immer.
Titel deines Buches. Guck mal, ich zeig's mal. Die Sonne scheint immer, für die Wolken kann ich nichts. Ja. Das ist so, das sagt doch im Grunde alles über deine Großmutter aus.
Ja, weil wenn ich zu ihr kam mit Liebeskummer oder
ich muss mal eben was holen. Ich muss übrigens mal zur kleinen Erklärung, muss ich sagen, wir sind hier in einer Kasseler Weinstube. Ja. Und diese Weinstube hat viel mit deiner Großmutter zu tun.
Richtig.
So,
jetzt bin ich immer gespannt.
Ja. Weil das gehörte auch immer dazu.
Oh ja, so. Erfrischungsstäbchen.
Und natürlich
der Jute Eckes Edelkirsch.
Der Edelkirsch, natürlich, den gibt es auch von vielen anderen Firmen, das wissen wir natürlich.
Den gibt es gar nicht mehr. Ich glaube, den hat man vom Markt genommen, weil er wahrscheinlich...
Da wollen wir hoffen, dass er noch gut ist.
Ja. So. Ist aus der Zeit von damals.
Ja, der ist also gut abgehangen.
Nennen wir ihn einfach Edelkirsch, den ist von vielen...
Reicht oder mehr?
Ach nee, mach ruhig.
Und mach ruhig mehr.
Nein, aber wenn ich meine Großmutter, darauf spielst du ja an, wenn ich sie treffen wollte, dann ging ich entweder zu ihr nach Hause oder direkt in diese Weinstube Boos in Kassel, weil da saß sie und hielt Hof. Und das war ihr...
Erste Runde ging immer auf sie.
Sie habe ich gelesen. Immer, die erste Runde geht auf mich, die letzte Runde geht auf mich und über die dazwischen lasse ich noch mit mir reden.
So.
Weil sie Geiz gehasst hat. Sie lud gerne ein. Sie mochte überhaupt nicht, wenn jemand getrennt bezahlte. Ich hatte nur ein Käsebrot und ein Wein. Hat sie gesagt, pass auf, Kleiner, ich lade dich ein, das halte ich nicht aus. Sie hatte, und obwohl sie gar nicht viel Geld hatte.
Sie hatte nur eine Witwenrente gehabt.
Sie hat eine Witwenrente gehabt. Sie lebte in einer Sozialwohnung an der Ausfallstraße und hat trotzdem das Leben gefeiert. Und du hast mich ja ganz am Anfang gefragt, in welcher Stimmung ich heute Abend bin, und dann habe ich das Zitat meiner Mutter gesagt, glücklich sein ist eine Entscheidung. Ich glaube, das hat meine Großmutter sich gesagt. Ich will jetzt glücklich sein.
Auf deine Großmutter.
Hism.
So, das muss jetzt einfach mal, guck mal, da sind übrigens gerade ein Foto von Mama und Großmama.
Also dieser Edelkirsch, der sorgt dafür, dass die Zahnhälse freistehen.
Und ich kann nicht mehr sprechen, mein Mund klebt
und
so.
Und der nächste Zahnarztbesuch doch schneller...
Wir haben eben schon ein Foto gesehen. Da saß deine Oma. Hast du sie eigentlich jemals Oma genannt? Weil
Osi. Ich habe sie Osi genannt. Das lag aber, glaube ich, daran, weil ich das als kleines Kind nicht anders. Omi konnte ich wohl nicht aussprechen. Und da habe ich sie Osi genannt. Und das blieb dann ein Leben lang so. Und sie war was ich so toll fand, sie war konservativ, aber nicht rechts. Da liegt auch...
Also traditionell möchte man fast sagen.
Traditionell, ne? Fast kaisertreu, ja. Mhm. Und dann gab es in der Weinstube, wo wir ja gerade sitzen, da gab es mal so einen Herrn, der sagte, Frau Vollbrecht, wir müssen doch mal wieder ein bisschen stolz auf unser Volk sein dürfen. Und da hat sie gesagt, Kleiner, junger Mann, wenn Sie unbedingt stolz auf Ihr Volk sein möchten, dann empfehle ich Ihnen den Beruf des Imkers. So. Wung. Ja, das war ihr Stil. Sie hat Pointe. Sie konnte auf Pointe gehen, was wir in unserem Beruf gelegentlich brauchen. Ja? Das habe ich von ihr auch, glaube ich, ein bisschen abgeguckt. Sie hat gewartet, wie so ein Gespräch läuft und hat im richtigen Moment das Richtige gesagt.
Und dann gab es noch das Foto mit der Moto Guzzi.
Sie
im Beiwagen. Aber da war sie schon im hohen Alter.
Da war sie 80. Da war sie 80 und das hat sie sich gewünscht. Aber sie hatte auch eine, ich möchte erst mal sagen, Liaison. Nennen wir es mal so, mit einem deutlich jüngeren Herrn, der eine Moto Guzzi mit Beiwagen besaß. Und der holte sie gelegentlich ab und dann machten sie Touren ins Grüne. So. Also und das, der häufigste Satz, der ist leider auch verstorben, dieser Inhaber dieser Motorrad.
Deswegen können wir das jetzt sagen.
Ja, ja nee, aber das, man weiß doch nicht. Aber der sagte dann immer, der häufigste Satz, den sie gehört hat, also, den er gehört hat, von unten hoch, also vom Beiwagen, war: Fahr schneller, fahr endlich schneller.
So.
Ja, das war ihr Credo war, das Leben muss unvernünftig sein, such nicht nach Sicherheit, geh deinen eigenen Weg.
Ich hätte fast gefragt, was du von deiner Oma, Ma oder von der Osi mitgenommen hast, aber Fantasie. Eigentlich hast du es schon gesagt.
Ja,
du hast es schon gesagt, du hast das alles mitgenommen.
Ja, auch viel Fantasie. Also zum Beispiel, ich will dir ein Beispiel sagen, sie hat das Straßenbahnspiel, sie hat mich vorne in die Straßenbahn gesetzt, in Kassel war ich vielleicht 10, vielleicht auch erst 9, mit aus dem Leben eines Taugenichts von Eichendorf. Und dann ist sie mit dem Taxi hinterhergefahren. Aber ich musste immer in diese Stadtteile fahren, die, sagen wir mal, wo die Arbeiter wohnten. Ja, also wo ich sonst nicht so häufig war. Weil heute nennt man das Street Credibility. Die sagte immer, du musst dahin gehen, wo die richtigen Leute sind. Nicht, wo die feinen Leute sind. Du musst dahin gehen, wo die Fabriken sind. Da riecht es anders. Da riechen auch die
Und so lernt man eine Stadt kennen. So lernt man Menschen kennen.
So lernst du Menschen kennen. Und so hast du ein Gefühl auch dafür, wer anständig ist und wer nicht. Und ich habe so ein Gefühl für Gerüche entwickelt. Ich habe ja so eine Duftsammlung, ja? Weil natürlich die Kneipen in diesen Stadtteilen, die Kroaten oder Italienern oder Türken gehörten, ganz anders geduftet haben. Und,
Das hier? Orange, kann, ne?
Weißt du, was der ganz große Hit ist? Man nimmt ein Erfrischungsstäbchen.
Also lutscht das?
Nein, und tunkt es vorne.
Das machen wir jetzt mal.
Genau, vielleicht führt das zum Abbruch der Sendung.
Das könnte durchaus sein.
Ja.
Das warten wir ab, aber vorher schauen wir uns mal noch einen schönen Film an. Wie schön, wenn sich Oma und Enkel sehen können. Oft ist das aber nur selten möglich. Blöd für die Kinder, blöd natürlich auch für die Oma. Allerdings, es gibt da eine Idee. Sophia Münder.
Wer die beiden sieht, könnte meinen, es seien Oma und Enkel.
Elsa!
Siehst du mich als Freundin oder siehst du mich als Oma?
Oma.
Doch als Oma. Oh, okay. Dann bin ich doch die Oma.
Ja. Ich sehe dich als beides.
Beides?
Tatsächlich ist Doris Hirsch die Patenoma von Hannes. Dabei bedeutet sie ihm...
Weil ich kann mit meinen richtigen Oma und Opa nichts machen, so viel, weil die wohnen so weit weg.
Doris Hirsch wollte im Ruhestand etwas mit Kindern machen. Einmal pro Woche kümmert sie sich um Hannes.
Also man muss natürlich nicht immer so sportlich aktiv sein. Das tut gar nicht Not. Wichtig ist einfach für das Kind, dass er die Zeit, die man hat, ihm voll widmet. Weil davon profitiert er. Und man selber profitiert natürlich auch davon. Weil, ganz aus der Puste, man eine schöne Rückmeldung bekommt. Dann auch, wenn der Tag schön war, ne?
Mhm.
Richtig. Genau.
Bärbel Joppin vom Neno-Netzwerk Norderstedt hat die beiden zusammengebracht. Die Patengroßelternschaft ist ehrenamtlich. Bei den ersten Treffen sind die Eltern natürlich dabei. Wichtig ist Offenheit.
Man kommt ja in ein ganz fremdes Familiensystem. Und das kann sich manchmal sehr unterscheiden von dem, wie man die eigenen Kinder erzogen hat oder auch von dem, was man selber erlebt hat. Da braucht es auch eine Toleranz, um da zu sagen, gut, die Familie macht es so, ich würde es anders machen. Das ist nochmal wichtig. Und ein anderer Aspekt ist, dass sie ein erweitertes Führungszeugnis benötigen, das aber nichts kostet in dem Moment, wo das für ein soziales Engagement genutzt wird.
Vor 3,5 Jahren lernten Hannes Eltern die Patenoma kennen und das passte sofort.
Wir waren uns am Anfang direkt sympathisch und ich empfand das gar nicht so, als wenn da eine Barriere war oder als wenn wir der Doris nicht vertrauen können. Und das ist das über 3 Jahre, 3,5 sind es, glaube ich, inzwischen. Als wenn das schon ganz lange so gewesen wäre oder länger wie diese 3,5 Jahre.
Was gibt's bei mir, wenn du bei uns isst?
Pfannkuchen mit Schokolade.
Genau, Pfannkuchen. Und mit Zimt und Zucker.
Mhm. Meine Frau und ich sind damals auch viel bei unseren Großeltern aufgewachsen, haben viel Zeit verbracht bei Oma und Opa und haben da schöne und viele Erinnerungen mitgenommen und wollten das für Hannes auch.
Wenn man so eine ehrenamtliche Tätigkeit macht, wollen ja alle zufrieden und glücklich sein mit der Freizeit. Und da muss das einfach auch in der Familie stimmen, ne, die man dann betreut. Wir sind zu deinen Geburtstagen eingeladen.
Zu Ostern.
Wir gehören schon dazu.
Die 64-Jährige hat 3 Enkelkinder. Ihre Kinder unterstützen ihr Engagement.
Ich finde es wichtig, dass das auch in der Familie abgestimmt ist. Dass, also wenn man eigene Kinder hat, dass die Kinder auch damit einverstanden sind, dass man ein anderes Enkelkind hat.
Hannes Eltern sind dankbar für die Unterstützung durch die Patenoma und die beiden genießen ihre Nachmittage.
Wir rennen an vielen Dingen vorbei und die sieht einfach ein Kind. Und dann ist das für einen selber auch so ein Aha-Erlebnis, seine Umwelt anders wahrzunehmen.
Ja, klasse. Profitieren irgendwie alle von.
Stimmt.
Omas, Opas natürlich auch, logischerweise, wollen wir nicht unerwähnt lassen. Ganz toll. Sag mal, deine Großmutter, deine Osi,
ja.
Wie traurig war das eigentlich, dass sie nicht erlebt hat, dass du Lotti Huber in der NDR-Talkshow zu Gast hattest?
Eine der großen Tragödien meines Lebens. Sie mochte Lotti Huber, sie mochte Grete Weiser, sie mochte dieses Temperament, also Frauen, die auch mit den Händen redeten, nicht introvertiert irgendwo wach geküsst werden mussten. Er hat immer gesagt, Kleiner, dich küsst keiner wach. Wach küssen muss man sich schon selber, wa? Also warte nicht, bis du irgendwie abgeholt wirst. Heute sagen ja viele, ich würde nicht abgeholt von der Politik. Dich holt keiner ab.
Muss man auch noch mal selber mal hingehen.
Ist schon hilfreich, wenn man selber losgeht. Also Lotti Huber. Lotti Huber, kann ich eine ganz kurze Geschichte erzählen, die sehr süß ist. Lotti Huber hat mich wahnsinnig angebaggert.
Wollen wir es mal ganz kurz, wollen wir es uns anschauen?
Wir schauen es
uns an. Wir schauen es uns einfach kurz an.
Und dann
ein Klassiker.
Unbedingt. Sprechen wir über Liebe.
Sprechen wir über Liebe. Also legen Sie los, mein Schatz.
Nein, das interessiert Sie ja keiner. Also, Sie waren mehrfach verheiratet.
Wenn Sie das sagen, mehrfach verheiratet.
So habe ich es
nicht
gesagt. Ich war zweimal
verheiratet, eine ganz normale Angelegenheit. Mit bezaubernden, interessanten Männern.
Daran zweifle ich nicht.
Beide, naja, aber herrlich. Und da hat man immer gesagt, Mann, zu beiden hat man gesagt, nicht gleichzeitig natürlich. Zu beiden hat man gesagt,
hätte mich auch nicht gewundert.
Hast du Mut, die Lotti Huber, die Lotti zu heiraten? Ja. Das war eine wilde Person. Haben die gesagt, die ist ganz still und ganz ruhig. Sie ist ein wunderbarer Freund. Mhm. Siehst du? Völlig daneben.
So. Und dann ging es natürlich nach der Sendung weiter. Und jetzt kommst du mit deiner Geschichte.
Das war sehr hübsch. Und die würde ich nicht erzählen, wenn es nicht vor einer ganzen Crew passiert wäre. Ja. Sie hat irgendwie sehr mit mir geflirtet und mir Avancen gemacht. Und da habe ich immer gesagt, Lotti, also die 35 bis 40 Jahre zwischen uns, die sind nicht so leicht zu überbrücken erotisch. Darauf sagte sie, weißt du, Kleiner, in meinem Alter muss ich 10 Männer ansprechen, damit es bei einem klappt. Und der ganze Saal lachte. Das war in dem Raum, wo man sich danach trifft.
Ja.
Und das war Lotti Huber, die im Übrigen eine Kaufmannstochter aus Kiel war.
Ja.
Und Jüdin war und all das erlebt hat, was eine Jüdin erleben musste in dieser Zeit. Und auch im Grunde, wie meine Großmutter zurück ins Leben kam und sagte, ich feiere das Leben. Sie ist übrigens wenige Jahre nach diesem Besuch verstorben.
98 meine ich.
Ich vermute, das wird so Mitte der 90er Jahre gewesen sein. Und ich vermute, dass sie schon damals wusste, wie krank sie ist. Das haben ja auch Menschen erzählt, die sie gut kannten. Und das finde ich dann umso bewunderungswürdiger, dass so eine Frau da sitzt und sagt, ich bin jetzt dafür da, in so einer Sendung den Leuten Freude zu machen und Spaß zu machen und Pointen zu setzen. Und das ist eine der Besuche von prominenten Menschen, Frauen in dem Fall, Frauen, die ich oft denke und dankbar denke, sie
das
getroffen
ist,
zu haben.
Das ist unser Beruf, das können wir in aller Demut auch
mal
sagen. Ist ein Privileg.
Ja.
Da kann man dankbar für sein, in welche Menschen man sich hineinversetzen kann,
ja.
Mit welchen Menschen man sich unterhalten kann, was man von Menschen auch lernen kann.
Und nichts ist so spannend wie der Mensch.
Ja.
Und hier noch einmal meine Großmutter, die hat die Debatte gepflegt, und zwar die leidenschaftliche, und danach mit den Menschen einen Wein getrunken. Und ich glaube, das fehlt heute ein bisschen in unserer Gesellschaft, dass man wirklich eine Debatte führt und sich auch streitet, aber danach einen Wein trinkt.
Ich habe das, warte mal, das stimmt, das habe ich mir nämlich angekreuzt im Buch. Und zwar ist das das Kapitel, man kann alles argumentieren,
auch das Gegenteil. Man kann alles argumentieren, auch das Gegenteil. Und dann kannst du dir voll kannst du dich mit jemandem in der Wolle haben. Aber danach gibt es ein Glas Wein, Freundschaft.
Und das ist es. Das fehlt uns. Das finde ich ähnlich.
Hat Armin Laschet gerade gesagt, fand ich ganz gut. Er sagt, in der Bonner Republik ist das im Rheinland ein bisschen häufiger gewesen, zwischen einander widerstreitenden Politikern. Im preußischen Berlin ist das ein bisschen verloren gegangen.
Möglicherweise haben Sie zu Hause schon mal einen in der Hand gehabt, und zwar beim Reisen. Eine Lose, einen der ersten modernen Reiseführer. Andreas Hilmer und der Anfang 1978, Südostasien.
Suche nach dem allerersten Reiseführer. Stefan und Renate Lohse haben vor 45 Jahren die Bibeln für Rucksacktouristen erfunden. Wo fährt ein Bus? Wo ist eine billige Unterkunft? Und wo gibt's überhaupt ein Visum? Googeln gab's noch nicht. Über 40 ferne Regionen haben sie und andere Autoren bis heute gründlich durchrecherchiert. Ihr Selbstverlag fing 1978 mit Südostasien an.
Der Grundmoment dieser ganzen Bücherschreiberei war ja der, dass wir eigentlich reisen wollten. Und wir wollten also nicht in einem festen Job hier in Deutschland sein, sondern wir wollten reisen, möglichst lange.
Wenn das Geld möglichst lange reichen sollte, dann war man halt zum Teil auch darauf angewiesen, billige Unterkünfte, billiges Essen. Das heißt also auch, gerade in Südostasien, man reiste auf einheimischem Niveau.
Globetrotter schrieben für Globetrotter. Denn jeder, der mutig aufbrach, brauchte bei seinem Rucksackabenteuer aktuelle Infos. Lose Bücher waren dick wie ein Ziegelstein und gründlich recherchiert.
Gutes Essen in Bato Faringi könnt ihr im Golden Sands
besuchen. Dann kommen Erinnerungen hoch. Ja. Ich lese hier gerade, was hier so steht. Und das ist der Stand gewesen von 78.
Jahrelang reisten Zehntausende zum Beispiel von Europa aus auf dem Hippie-Trail durch Iran und Afghanistan Richtung Asien. Dem Mief entfliehen, fremde Kulturen erleben. Dafür entstanden überall Reisehandbücher zum Nachreisen. Man wusste wenig, war aber neugieriger als die Pauschaltouristen.
Auf der einen Seite waren die Neckermänner, die also ihren Pauschalurlaub in irgendeinem Hotel an einem Strand gemacht haben. Und das andere waren die Traveler. Und die Traveler meinten natürlich immer, dass sie was Besseres seien.
Reisen ohne Internet war schwierig, das Aktualisieren der Infos aber auch. Alles veränderte sich ja ständig. Die Loses tippten anfangs auf geliehener Schreibmaschine, basteln die Seiten im Klebelayout zusammen. Und als neue Bücher fertig waren, wurde weiter improvisiert.
Dann stand plötzlich so ein Kleinlaster vor der Tür von unserer Wohnung in einer WG. Und wir hatten nur eine Matratze auf dem Boden. Unter der Matratze haben wir dann die Bücher gestapelt, sodass das zu einem Hochbett wurde. Und dann mit dem Verkauf der Bücher sind wir dann immer weiter zurück zum Boden gewandert.
Heute ist das Reisen einfacher. Kaum einer hat noch ein 500-Seiten-Buch oder einen Lonely Planet-Führer dabei. Ist auch manch Transport noch immer abenteuerlich? Junge Traveler finden Bus, Hotel und Tempel übers Mobiltelefon. Und alles immer aktuell. Für die Loses, die für ihre Bücher noch jedes Hotel persönlich abklapperten, hat sich dadurch auch eine Reisehaltung verändert.
Die Neugierde ist weg, weil man permanent kommunizieren kann mit allen möglichen Leuten zu Hause. Also man ist ja eigentlich gar nicht mehr alleine unterwegs.
Dieses Netz, das ist ja ein endloser Informationspool. Das Problem jetzt mit Insta und diesen ganzen neuen Techniken ist, dass alle wollen halt zu diesem Hotspot, weil dort haben sie dieses Foto gesehen und das Foto wollen sie auch machen. Ne?
Ein Regal voll gedruckter Legenden. Den noch immer erfolgreichen Verlag haben sie längst verkauft und wollen noch ein letztes Mal reisen in ihr Südostasien. Einen Reiseführer brauchen die Loses dabei nicht mehr.
Hey, die haben noch alles im Kopf und alles noch selbst erlebt. Und man muss es an dieser Stelle ja tatsächlich immer sagen, sie haben es nicht nur erlebt, um Fotos zu machen, sondern um das zu beschreiben, was sie erlebt haben.
Richtig.
Ein ganz großer Unterschied. Ne? Du bist Ich habe das versucht, vorhin mal versehentlich, bin ich draufgegangen bei Instagram, habe dich gesucht. Man findet dich ja gar nicht. So, Instagram, was ist, wir Medienleute müssen doch da eigentlich ständig
sein. Ja, also ich bin knapp über 40, also, ich muss das nicht mehr, ich bin auf einer einzigen Plattform, die heißt LinkedIn. Ich bin da überall raus, es geht mir auch auf die Nerven, also bei Facebook auch, ich bekomme jedes Brötchen, was irgendjemand im Ausland morgens sich schmiert, bekomme ein Foto von dem Brötchen, oh toll, ein Brötchen aus Rom, ein Brötchen aus Wien, ein Brötchen aus Banner. Ich hatte einfach keine Lust mehr auf soziale Medien. Und bei LinkedIn bin ich noch. Und was fand ich ganz toll, was diese Dame eben sagte, der Herr sagte, die Neugier ist weg. Und das ist meine Art des Reisens noch immer. Ich will irgendwo hinkommen, wo ich noch nicht gewesen bin. Und rausfinden, wie ist es da? Und das ist
ein bisschen nach. Und auch zum Beispiel nicht unbedingt in einem Hotel oder in einer europäischen Restaurantkette essen gehen,
sondern
in einem lokalen Ding, wo es ganz einfach ist, wo die ganz normalen Menschen essen.
Ja.
Sowas zum Beispiel.
Ja. Ja, du hast recht.
So, deine Mutter hätte gesagt, das ist Jod, das hast du Jod gemacht, Junge.
Ja, ich weiß.
So, pass auf, dein Buch. Die Sonne scheint immer, für die Wolken kann ich nichts.
Meine Großmutter hat auch gesagt, und in den leichten Landwein ist mir der Cognac am liebsten. Das war so ein Satz in ihrer Weinstube, den aber jeder sagt.
Darauf einen guten, und so weiter. Am 8. Mai die Doku zwischen Petticoat und Kriegsheimkehrer. Ja. Und jetzt schon bitte vorbereitet sein. Morgen wird bei uns übrigens gekocht. Ich verspreche, nur wenig zu assistieren. Ja. Unsere bezaubernde Das-Köchin Sora Klipp kommt. Und,
ich komme und trinke.
Nimm einen schönen Cognac noch ins Essen rein. Danke. Tschüss. Schönen Abend. Neuigkeiten aus dem Bundesland. Jetzt.